In der heutigen Leselust bringen wir den achten Teil aus dem Erzählzyklus Dubliner des irischen Schriftstellers James Joyce, herausgegeben 2012 als Hörbuch im Zürcher Sinus Verlag unter der Regie von Albert Bollinger. Zu Beginn führen wir die Erzählung unter dem Titel Gnade zu Ende. Der alkoholkranke Mr. Kernan nimmt an einem religiösen Einkehrwochenende teil, durch dessen Einfluss er seine Alkoholsucht besiegen soll. Ob er es schafft, bleibt jedoch offen. Der erste Teil der Geschichte, Die Toten, erzählt von den Schwestern Kate und Julia Morgan, die gemeinsam mit ihrer Nichte Mary Jane Morgan einen festlichen Tanz- und Musikabend in ihrem Haus in Dublin veranstalten. Auch ihr Neffe Gabriel Conroy, ein gebildeter, aber unsicherer Lehrer und Intellektueller, ist zu Gast. Er spricht mit verschiedenen Gästen über allerlei Themen, hält eine Rede und wird am Ende der Feier mit seiner Trauer und seinen Selbstzweifeln konfrontiert. Sprecher sind Christian Brückner und Ulrich Mattes.
Das Querschiff der Jesuitenkirche in der Gardiner Street war beinahe voll. Und noch immer kamen jeden Augenblick Herren zur Seitentüre herein und schritten, von dem Laienbruder geleitet, auf Zehenspitzen die Seitenschiffe entlang, bis sie eine Sitzgelegenheit fanden. Die Herren waren alle gut gekleidet und sittsam. Das Licht der Kirchenlampen fiel auf eine Versammlung von schwarzen Gewändern und weißen Kragen, hier und da aufgelockert durch Tweedanzüge, auf dunkle, gesprenkelte Säulen aus grünem Marmor und auf düstere Ölgemälde. Die Herren saßen in den Bänken, nachdem sie ihre Hosen über den Knien etwas hochgezogen und ihre Hüte sicher verwahrt hatten. Sie saßen weit zurückgelehnt und blickten feierlich auf den fernen roten Lichtfleck, der vor dem Hochaltar herabhing. In einer der Bänke nahe der Kanzel saßen Mr. Cunningham und Mr. Kernan. In der Bank dahinter saß allein Mr. McCoy und in der Bank hinter ihm saßen Mr. Power und Mr. Fogarty. Mr. McCoy hatte ohne Erfolg versucht, einen Platz auf der Bank bei den anderen zu finden. Und als sich die Gruppe in der Form des Quiekungs niederließ, hatte er erfolglos versucht, witzige Bemerkungen darüber zu machen. Da sie keine Zustimmung gefunden hatten, hatte er davon abgelassen. Selbst er spürte die würdevolle Atmosphäre und selbst er begann auf den religiösen Impuls zu reagieren. Im Flüsterton machte Mr. Cunningham Mr. Kernan auf Mr. Harford, den Geldverleiher, aufmerksam, der etwas entfernt von ihnen saß, und auf Mr. Fanning, den Wahlvorsteher und Bürgermeistermacher der Stadt, der unmittelbar unter der Kanzel neben einem der neu gewählten Stadträte des Bezirks saß. Rechts saßen der alte Michael Grimes, Besitzer von 3 Pfandhäusern, und der Neffe Dan Hogans, der die Stelle im Amt des Town Clerk bekommen sollte. Weiter vorne saßen Mr. Hendrick, der Chefreporter des Freeman's Journal, und der arme O'Carroll, ein alter Freund von Mr. Kernan, der früher einmal ein bedeutender Geschäftsmann gewesen war. Nach und nach, als er bekannte Gesichter bemerkte, begann Mr. Kernan sich heimischer zu fühlen. Sein Hut, den seine Frau wieder präsentabel gemacht hatte, ruhte auf seinen Knien. Ein- oder zweimal zog er mit einer Hand seine Manschetten herunter, während er den Hutrand leicht, aber sicher mit der anderen festhielt. Man sah, dass sich eine wuchtige Gestalt, deren obere Hälfte mit einem weißen Chorrock bedeckt war, auf die Kanzel hinauf bemühte. Gleichzeitig kam Bewegung in die Gemeinde, man zog Taschentücher hervor und kniete bedächtig darauf nieder. Mr. Kernan folgte dem allgemeinen Beispiel. Die Gestalt des Priesters stand jetzt aufrecht in der Kanzel, 2/3 des Körpers, gekrönt von einem massigen roten Gesicht, ragten über die Brüstung. Father Purden kniete nieder, wandte sich dem roten Lichtfleck zu, bedeckte das Gesicht mit seinen Händen und betete. Nach einer Pause nahm er die Hände vom Gesicht und erhob sich. Die Gemeinde erhob sich ebenfalls und nahm wieder auf den Bänken Platz. Mr. Kernan legte seinen Hut auf den alten Platz auf seinen Knien und bot dem Priester ein aufmerksames Gesicht dar. Der Priester schlug jeden der weiten Ärmel des Chorrockes mit einer sorgfältigen, ausladenden Geste zurück und musterte langsam die Schar der Gesichter. Dann sagte er, denn die Kinder dieser Welt sind klüger denn die Kinder des Lichtes in ihrem Geschlecht. Deshalb machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, dass, wenn es zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Vater Purden legte den Text mit volltönender Gewissheit aus. Es sei einer der schwierigsten Texte in der Heiligen Schrift, sagte er, wenn man ihn richtig deuten wolle. Es sei ein Text, der dem oberflächlichen Beobachter im Widerspruch zu den hehren Moralvorstellungen zu stehen scheine, wie sie Jesus Christus sonst predige. Aber, sagte er seinen Zuhörern, ihm sei dieser Text besonders geeignet erschienen, um die zu leiten, deren Los es sei, ein weltliches Leben zu führen und die trotzdem wünschten, dieses Leben nicht in der Art der Weltkinder zu führen. Es sei ein Text für Geschäftsleute und die höheren Berufsstände. Jesus Christus, mit seinem göttlichen Einblick in jeden Winkel unserer menschlichen Natur, verstehe, dass nicht alle Menschen zum religiösen Leben berufen seien, dass die bei weitem größere Mehrheit gezwungen sei, in der Welt und bis zu einem gewissen Grad für die Welt zu leben. Und mit diesem Satz beabsichtige er, ihnen ein Wort des Rates zu geben, in dem er ihnen als Vorbilder für das religiöse Leben eben jene Anbeter des Mammons vorstelle, die unter allen Menschen am wenigsten auf die Religion bedacht seien. Er sagte seinen Zuhörern, dass er an diesem Abend nicht in der überspannten Absicht gekommen sei, ihnen Furcht einzuflößen, sondern als ein Mann von Welt, der zu seinen Mitmenschen spreche. Er sei gekommen, um zu Geschäftsleuten zu sprechen, und er werde auf eine geschäftsmäßige Art und Weise mit ihnen sprechen. Wenn er die Metapher gebrauchen dürfe, sagte er, sei er ihr geistlicher Buchhalter. Und er wünsche, dass jeder einzelne seiner Zuhörer seine Geschäftsbücher, die Geschäftsbücher seines geistigen Lebens offenlege und kontrolliere, ob sie genau übereinstimmten mit seinem Gewissen. Jesus Christus sei kein strenger Zuchtmeister. Er verstehe unsere kleinen Mängel, verstehe die Schwächen unserer armen, gefallenen Natur, verstehe die Versuchungen des Lebens. Wir hätten vielleicht unsere Versuchungen erfahren, wir alle hätten sie gewiss von Zeit zu Zeit. Wir alle hätten gewiss unsere Schwächen. Aber er, sagte er, werde seine Zuhörer nur um eines bitten, und das sei, aufrichtig und mannhaft mit Gott zu sein, wenn ihre Buchführung in jedem Punkt stimme, zu sagen, ja, ich habe die Richtigkeit meiner Buchführung geprüft, ich finde alles korrekt. Wenn aber, wie es wohl sein könnte, Abweichungen festzustellen seien, die Wahrheit einzugestehen, offen zu sein und wie ein Mann zu sagen, ja, ich habe in meine Buchhaltung gesehen, ich finde dies falsch und dies falsch, aber mit Gottes Gnade werde ich dies und dies korrigieren. Ich werde meine Buchhaltung berichtigen.
Die Toten. Lilly, die Tochter des Hausmeisters, hatte sich buchstäblich die Füße abgelaufen. Kaum hatte sie einen Herrn in die kleine Vorratskammer hinter dem Büro im Parterre gebracht und ihm aus seinem Mantel geholfen, als die heisere Glocke der Haustür schon wieder anschlug und sie durch den kahlen Korridor hasten musste, um einen weiteren Gast einzulassen. Es war nur ihr Glück, dass sie sich nicht auch noch um die Damen kümmern musste. Aber Miss Kate und Miss Julia hatten daran gedacht und das Badezimmer oben in eine Damengarderobe umgewandelt. Miss Kate und Miss Julia waren dort, schwatzten und lachten und hatten es wichtig, liefen hintereinander zur Treppe, äugten über das Geländer nach unten und riefen zu Lilly hinunter, um sie zu fragen, wer gekommen sei. Es war immer eine große Sache, der alljährliche Ball der Mrs. Morgan. Alle, die sie kannten, kamen. Familienangehörige, alte Freunde der Familie, die Mitglieder von Julias Chor, alle Schülerinnen von Kate, die erwachsen genug waren, und selbst einige von Mary Janes Schülerinnen. Nicht ein einziges Mal war er daneben gegangen. Seit vielen, vielen Jahren war es immer grandios gelaufen, soweit sich irgendjemand erinnern konnte, seit Kate und Julia nach dem Tod ihres Bruders Pat das Haus in der Stony Batter verlassen und Mary Jane, ihre einzige Nichte, zu sich in das dunkle, triste Haus am Usher's Island genommen hatten, dessen oberen Teil sie von Mr. Fulham, dem Getreidehändler im Erdgeschoss, gemietet hatten. Das war gut und gerne 30 Jahre her. Mary Jane, damals ein kleines Mädchen mit kurzen Kleidchen, war jetzt die eigentliche Stütze des Haushalts, weil sie die Orgel in der Haddington Road hatte. Sie hatte die Akademie durchlaufen und gab jedes Jahr ein Schülerkonzert im oberen Saal der Ancient Concert Rooms. Viele ihrer Schüler gehörten zu besseren Familien, die an der Bahnlinie Kingstown-Dorky wohnten. Trotz ihres Alters leisteten auch die Tanten ihr Teil. Obwohl schon ganz grau, war Julia immer noch der erste Sopran in Adam und Eves. Und Kate, die zu schwach war, um viel auszugehen, gab Anfängern Musikstunden auf dem alten Tafelklavier im Hinterzimmer. Lily, die Tochter des Hausmeisters, erledigte die Arbeit eines Hausmädchens für sie. Obwohl ihr Lebensstil bescheiden war, hielten sie etwas auf gutes Essen. Von allem nur das Beste. Diamond-Boned-Lendenstücke, 3-Schilling-Tee und das beste Stout in der Flasche. Aber Lily machte selten einen Fehler bei den Besorgungen, sodass sie gut zurechtkam mit ihren drei Herrinnen. Sie machten viel Wesens, das war alles. Aber das Einzige, was sie nicht vertragen konnten, waren patzige Antworten. Natürlich hatten sie guten Grund, an so einem Abend viel Wesens zu machen. Und zudem war es schon lange nach 10 Uhr und noch immer war keine Spur von Gabriel und seiner Frau zu sehen. Außerdem hatten sie schreckliche Angst, Freddy Malins könnte vielleicht bedudelt erscheinen. Um nichts auf der Welt würden sie wollen, dass irgendeine von Mary Janes Schülerinnen ihn in diesem Zustand sähe. Und wenn er in diesem Zustand war, war es manchmal sehr schwer, ihm beizukommen. Freddy Malins kam immer spät, aber sie wunderten sich, was Gabriel wohl aufhielte. Und darum liefen sie alle 2 Minuten ans Treppengeländer, um Lily zu fragen, ob Gabriel oder Freddy gekommen seien.
»Oh, Mr. Conroy«,
sagte Lily zu Gabriel, als sie ihm die Tür öffnete. »Miss Kate und Miss Julia dachten, sie würden überhaupt nicht mehr kommen. Guten Abend, Mrs. Conroy.«
»Ich wette, dass Sie das getan haben, aber Sie vergessen, dass meine Frau hier tödliche 3 Stunden braucht, um sich anzuziehen.«
Er stand auf dem Fußabtreter und kratzte sich den Schnee von seinen Galoschen, während Lily seine Frau zum Fuß der Treppe brachte und laut hinaufrief,
»Miss Kate, hier ist Mrs. Conroy!«
Kate und Julia kamen sofort die dunkle Treppe heruntergewackelt. Beide küssten Gabriels Frau, sagten, dass sie bei lebendigem Leib erfroren sein müsse und fragten, ob Gabriel bei ihr sei.
»Da bin ich, Tante Kate, zuverlässig wie die Post. Hinauf mit euch, ich komme nach!«
rief Gabriel aus dem Dunkel. Er kratzte sich noch immer kräftig die Füße ab, während die 3 Frauen lachend hinauf zur Damengarderobe gingen. Ein leichter Saum von Schnee lag wie ein Umhang auf den Schultern seines Mantels und wie Schuhkappen auf den Spitzen seiner Galoschen. Und als die Knöpfe seines Mantels mit quietschendem Geräusch durch die schneesteifen Knopflöcher schlüpften, entwich die kalte, frische Luft von draußen aus allen Falten.
»Schneit es wieder, Mr. Conroy?« fragte Lily.
Sie war vor ihm in die Vorratskammer gegangen, um ihm aus dem Mantel zu helfen. Gabriel lächelte über die 3 Silben, die sie seinem Nachnamen gegeben hatte, und schaute sie an. Sie war ein dünnes Mädchen, das noch im Wachsen war, blass im Gesicht und mit heufarbenem Haar. Das Gaslicht in der Vorratskammer ließ sie noch blasser aussehen. Gabriel hatte sie schon als Kind gekannt, als sie immer auf der untersten Treppenstufe saß und eine Stoffpuppe im Arm wiegte.
»Ja, Lily«, antwortete er, »und ich glaube, das wird die ganze Nacht so gehen.«
Er blickte zur Decke der Vorratskammer hinauf, die vom Stampfen und Hin- und Herlaufen der Füße auf dem Boden über ihm erzitterte, lauschte einen Augenblick auf das Klavier und schaute dann zu dem Mädchen hin, das seinen Mantel sorgfältig am Ende eines Regals zusammenlegte.
»Sag mal, Lily«, fragte er freundlich, »gehst du noch zur Schule?«
»Oh nein, Sir«,
gab sie zur Antwort.
»Die Schule habe ich schon über ein Jahr hinter mir.«
»Oh, dann sagte Gabriel fröhlich, »werden wir wohl eines baldigen, schönen Tages zu deiner Hochzeit gehen mit deinem jungen Mann, was?«
Das Mädchen schaute über die Schulter zurück nach ihm und sagte ganz verbittert, »die Männer, wo es heute gibt, ist alles nur Palaver. Und was sie von dir kriegen können?«
Gabriel errötete, als fühlte er einen Fehler begangen zu haben, und ohne sie anzusehen, schlenkerte er seine Galoschen weg und schlug geschäftig mit seinem Schal nach den Lederschuhen. Er war ein kräftiger, ziemlich großer junger Mann. Die rosige Farbe seiner Wangen zog sich bis hinauf zur Stirn, wo sie sich in ein paar konturlosen Flecken von blassem Rot verlor. Und auf seinem bartlosen Gesicht blitzten rastlos die geschliffenen Linsen und die hellen Goldränder der Brille, die seine empfindlichen und rastlosen Augen schirmte. Sein glänzendes schwarzes Haar war in der Mitte gescheitelt und in einem langen Bogen hinter die Ohren gebürstet, wo es sich etwas kräuselte unter der Welle, die der Hut zurückgelassen hatte. Nachdem er Glanz in seine Schuhe geschlagen hatte, richtete er sich auf und zog seine Weste enger an seinem stämmigen Körper herunter. Dann nahm er hastig eine Münze aus der Tasche.
»Oh, Lilly«, sagte er und steckte sie ihr in die Hand, »es ist Weihnachtszeit, nicht wahr?«
»Nur, hier ist ein bisschen.« Er ging schnell zur Tür.
»Oh nein, Sir«, rief das Mädchen und folgte ihm. »Wirklich, Sir, ich kann's nicht annehmen.«
»Weihnachtszeit, Weihnachtszeit«,
sagte Gabriel, der fast im Trab zur Treppe lief und abwehrend mit der Hand winkte. Als das Mädchen sah, dass er die Treppe erreicht hatte, rief sie ihm nach.
»Also vielen Dank, Sir.«
Er wartete vor der Tür zum Salon, bis der Walzer enden würde, und lauschte auf die Röcke, die gegen die Tür streiften, und auf das Schleifen der Füße. Er war noch immer verstört von der bitteren und heftigen Antwort des Mädchens. Sie hatte seine Stimmung verdüstert, und er versuchte, das Gefühl abzuschütteln, indem er seine Manschetten und die Schleifen seiner Fliege in Ordnung brachte. Dann nahm er einen kleinen Zettel aus seiner Westentasche und warf einen Blick auf die Stichworte seiner Rede. Er war unentschlossen wegen der Verse von Robert Browning, denn er fürchtete, dass sie seine Zuhörer überfordern könnten. Ein Zitat aus Shakespeare oder den Melodien wäre besser. Das unfeine Klappern der Absätze der Männer und das Schleifen der Sohlen erinnerten ihn daran, dass sich ihr Bildungsniveau von seinem unterschied. Er würde sich nur lächerlich machen, wenn er ihnen Gedichte zitierte, die sie nicht verstehen konnten. Sie würden glauben, dass er seine überlegene Bildung zur Schau stellte. Er würde bei ihnen den gleichen Fehlschlag erleiden, wie er ihn bei dem Mädchen in der Vorratskammer erlitten hatte. Er hatte einen falschen Ton angeschlagen. Seine ganze Rede war von Anfang bis Ende ein Irrtum, ein kompletter Fehlschlag. In diesem Augenblick kamen seine Tanten und seine Frau aus der Damengarderobe. Seine Tanten waren zwei kleine, schlicht gekleidete alte Frauen. Tante Julia war ein paar Zentimeter größer. Ihr Haar, ein Stück über die Ohren heruntergezogen, war grau. Und grau mit dunkleren Schatten war auch ihr großes, schlaffes Gesicht. Obwohl sie von rundlicher Statur war und sich aufrecht hielt, erweckten ihre langsamen Augen und ihre geöffneten Lippen den Eindruck einer Frau, die nicht wusste, wo sie war oder wohin sie gehen wollte. Tante Kate war lebhafter. Ihr Gesicht, das gesünder wirkte als das ihrer Schwester, war voller Runzeln und Falten wie ein verschrumpelter roter Apfel. Und ihr Haar, das auf die gleiche altmodische Weise geflochten war, hatte seine satte Nussfarbe nicht verloren. Beide küssten sie, Gabriel ungezwungen. Er war ihr Lieblingsneffe. Der Sohn ihrer verstorbenen älteren Schwester Ellen, die T.J. Conroy von der Hafenverwaltung geheiratet hatte.
»Greta erzählt mir, dass ihr heute Nacht keinen Wagen zurück nach Monkstown nehmt, Gabriel«, sagte Tante Kate.
»Nein«, sagte Gabriel und wandte sich zu seiner Frau. »Wir hatten wirklich genug davon letztes Jahr, nicht wahr? Erinnerst du dich nicht, Tante Kate, was für eine Erkältung Greta davon bekam? Wagenfenster, die den ganzen Weg klapperten, und nachdem wir Marion hinter uns hatten, blies der Ostwind herein. Sehr vergnüglich war das. Greta holte sich eine schreckliche Erkältung.«
Tante Kate runzelte streng die Stirn und nickte bei jedem Wort mit dem Kopf.
»Ganz recht, Gabriel, ganz recht«, sagte sie. »Man kann nicht vorsichtig genug sein.«
»Aber wenn's nach Greta ginge«, sagte Gabriel, »dann würde sie durch den Schnee nach Hause laufen, wenn man sie ließe.« Mrs. Conroy lachte.
»Hör nicht auf ihn, Tante Kate«, sagte sie. »Er ist wirklich eine schreckliche Plage mit seinem grünen Schirm für Toms Augen in der Nacht und den Hantelübungen, die er ihn machen lässt. Und Lottie zwingt er, den Porridge zu essen. Das arme Kind. und sie hasst schon den bloßen Anblick davon.
Oh, aber ihr erratet nie, was er mich jetzt tragen lässt.«
Sie brach in helles Lachen aus und schaute auf ihren Mann, dessen bewundernde und glückliche Augen von ihrem Kleid zu ihrem Gesicht und Haar gewandert waren. Auch die beiden Tanten lachten herzlich, denn Gabriels Fürsorge war eine dauernde Quelle der Erheiterung für sie.
»Galoschen«, sagte Mrs. Conroy. »Das ist das Neueste. Immer wenn der Boden nass ist, muss ich meine Galoschen anziehen. Er wollte sogar, dass ich sie heute Nacht anzöge, aber ich habe mich geweigert. Das Nächste, was er mir kauft, wird ein Taucheranzug sein.«
Gabriel lachte nervös und fingerte beruhigend nach seiner Krawatte, während Tante Kate sich fast bog. So herzlich musste sie über den Witz lachen. Von Tante Julias Gesicht wich das Lächeln schnell, und ihre freudlosen Augen richteten sich auf das Gesicht ihres Neffen. Nach einer Pause fragte sie:
»Und was sind Galoschen, Gabriel?«
»Galoschen, Julia!«
rief ihre Schwester aus.
»Du lieber Himmel, weißt du nicht, was Galoschen sind? Du trägst die über deinen Stiefeln, Greta, stimmt's?«
»Ja«,
sagte Mrs. Conroy.
»Gutta-Percha-Dinger. Die haben jetzt beide ein Paar. Gabriel sagt, auf dem Kontinent trägt sie jeder.«
»Ach, auf dem Kontinent«, murmelte Tante Julia und nickte langsam mit dem Kopf.
Gabriel zog die Augenbrauen zusammen und sagte, als sei er etwas ärgerlich:
»Es ist gar nichts besonders Aufregendes dran, aber Greta findet es sehr komisch, weil sie das Wort an die Christie Minstrels erinnert, wie sie sagt.«
»Aber sag mal, Gabriel«,
sagte Tante Kate mit flinkem Takt,
»du hast dich doch sicher um das Zimmer gekümmert. Greta sagte eben,
»Och, das Zimmer ist in Ordnung«, antwortete Gabriel. »Ich habe eins im Gresham genommen.«
»Natürlich«, sagte Tante Kate, »bei weitem das Beste, was du tun konntest. Und die Kinder, Greta, machst du dir keine Sorgen ihretwegen?«
»Oh, für eine Nacht«, sagte Mrs. Conroy. »Außerdem wird sich Bessie um sie kümmern.«
»Natürlich«,
sagte Tante Kate wieder.
»Was für eine Beruhigung, so ein Mädchen zu haben, auf das man sich verlassen kann. Diese Lilly da, ich weiß einfach nicht, was in letzter Zeit mit ihr los ist. Sie ist gar nicht mehr das Mädchen, das sie früher mal war.«
Gabriel wollte seiner Tante gerade ein paar Fragen dazu stellen, aber sie brach plötzlich ab, um ihrer Schwester nachzuschauen, die die Treppe hinuntergewandert war und sich den Kopf überm Geländer verrenkte.
»Also ich muss schon bitten«, sagte sie fast gereizt, »wo geht Julia denn hin?« »Julia! Julia, wo läufst du denn hin?«
Julia, die eine Treppe halb hinuntergegangen war, kam zurück und verkündete sanft:
»Freddy ist da.«
Im selben Augenblick verrieten Händeklatschen und eine Schlusspassage des Pianisten, dass der Walzer beendet war. Die Tür zum Salon öffnete sich von innen und einige Paare kamen heraus. Tante Kate zog Gabriel eilig beiseite und flüsterte ihm ins Ohr:
»Sei so gut, Gabriel. Schlüpf hinunter und schau, ob alles in Ordnung ist. Und lass ihn nicht herauf, wenn er bedudelt ist. Ich bin sicher, dass er bedudelt ist. Ich bin mir sicher.«
Gabriel ging zur Treppe und lauschte über das Geländer. Er konnte zwei Personen in der Vorratskammer reden hören. Dann erkannte er Freddy Mallins Lachen. Er ging geräuschvoll die Treppe hinunter.
»Es ist so eine Beruhigung«, sagte Tante Kate zu Mrs. Conroy, »dass Gabriel da ist. Ich bin immer erleichtert, wenn er da ist. Julia, da sind Miss Daly und Miss Power. Sie nehmen gewiss eine Erfrischung zu sich. Danke für Ihren schönen Walzer, Miss Daly. Er war wunderbar im Takt.«
Ein großer Mann mit runzligem Gesicht und einem borstigen, grauhaarigen Bart und dunklem Teint, der mit seiner Partnerin herauskam, sagte:
»Und können wir auch eine Erfrischung haben, Miss Morgan?«
»Julia«, sagte Tante Kate summarisch, »und hier sind Mr. Brown und Miss Furlong. Für Sie hinein, Julia, mit Miss Daly und Miss Power.«
»Ich bin der Mann für die Damen«,
sagte Mr. Brown und spitzte die Lippen, bis sich sein Bart sträubte, und er lächelte aus jedem Fältchen.
»Wissen Sie, Miss Morgan, der Grund, dass Sie mich so mögen, ist...«
Er beendete seinen Satz nicht, sondern als er sah, dass Tante Kate außer Hörweite war, führte er die drei jungen Damen geradewegs ins Hinterzimmer. Die Mitte des Zimmers nahmen zwei rechteckige Tische ein, die aneinandergerückt waren, und Tante Julia und der Hausmeister zogen eine große Tischdecke darauf zurecht und glätteten sie. Auf dem Buffet waren Schüsseln und Teller aufgestellt und Gläser und Bündel von Messern, Gabeln und Löffeln.
Auch das Oberteil des geschlossenen Tafelklaviers diente als Buffet für Appetithäppchen und Süßigkeiten. An einem kleineren Buffet in einer Ecke standen zwei junge Männer und tranken Hopfenbitter. Mr. Brown führte seine Schützlinge dorthin und lud sie alle scherzhaft zu einem Damenpunsch ein. Heiß, stark und süß. Da sie sagten, sie tränken nie etwas Starkes, öffnete er drei Flaschen Limonade für sie. Dann bat er einen der jungen Männer beiseite zu gehen, bemächtigte sich einer Karaffe und füllte sich selbst ein stattliches Quantum Whisky ein. Die jungen Männer beäugten ihn mit Respekt, während er einen Probeschluck nahm.
»Gott steh mir bei«, sagte er lächelnd, »der Doktor hat's verordnet.«
Auf seinem runzligen Gesicht machte sich ein stärkeres Lächeln breit, und die drei jungen Damen lachten ein musikalisches Echo zu seinem Scherz. Dabei wiegten sie den Körper vor und zurück und zuckten nervös mit den Schultern. Die mutigste sagte, »Oh, na, Mr. Brown, ich bin sicher, dass Ihnen der Doktor nie so etwas verordnet hat.« Mr. Brown nahm noch einen Schluck von seinem Whisky und sagte mit anbiedernder Verstellung,
»Nun, Sie müssen wissen, ich bin wie die berühmte Mrs. Cassidy, die angeblich gesagt haben soll, »Hör, Mary Grimes, wenn ich's nicht nehme, dann bring mich dazu, denn ich spür, dass ich's brauch.«
Sein erhitztes Gesicht hatte sich ein bisschen zu vertraulich vorgebeugt und er hatte einen sehr breiten Dubliner Akzent angenommen, so dass die Damen alle mit dem gleichen instinktiven Gefühl seine Rede mit Schweigen empfingen. Miss Furlong, die eine von Mary Janes Schülerinnen war, fragte Miss Daly, wie der hübsche Walzer heiße, den sie gespielt hatte. Und als Mr. Brown sah, dass er nicht beachtet wurde, wandte er sich prompt den beiden jungen Männern zu, die aufgeschlossener waren. Eine rotgesichtige junge Frau in einem stiefmütterchenfarbenen Kleid kam ins Zimmer, klatschte aufgeregt in die Hände und rief, »Quadrillen! Quadrillen!« Dicht auf ihren Fersen kam Tante Kate und rief, »Zwei Herren und drei Damen, Mary Jane!«
»Oh, da sind Mr. Bergen und Mr. Carrigan«, sagte Mary Jane. »Mr. Carrigan, nehmen Sie bitte Miss Power. Miss Furlong, darf ich Ihnen einen Partner besorgen? Mr. Bergen. Oh, das wär's fürs Erste.«
»Drei Damen, Mary Jane«, sagte Tante Kate. Die beiden Herren fragten die Damen, ob sie um das Vergnügen bitten dürften, und Mary Jane wandte sich an Miss Daly.
»Oh, Miss Daly, Sie sind wirklich schrecklich liebenswürdig, nachdem Sie schon für die beiden letzten Tänze gespielt haben. Aber wirklich, wir sind so knapp mit Damen heute Abend.«
»Es macht mir gar nichts aus, Miss Morgan.
Aber ich habe einen netten Partner für Sie, Mr. Bartle Darcy, den Tenor. Ich werde ihn später dazu bringen, dass er singt. Ganz Dublin ist begeistert von ihm.«
»Wunderbare Stimme, wunderbare Stimme«, sagte Tante Kate.
Da das Klavier schon zweimal die Einleitung zur ersten Figur begonnen hatte, führte Mary Jane ihre Rekruten schnell aus dem Zimmer. Sie waren kaum gegangen, als Tante Julia langsam ins Zimmer wanderte und sich nach etwas umschaute.
»Was ist los, Julia?«, fragte Tante Kate besorgt. »Wer ist es?«
Julia, die einen Stapel Servietten trug, wandte sich ihrer Schwester zu und sagte einfach, als hätte sie die Frage überrascht,
»Es ist nur Freddy, Kate, und Gabriel bei ihm.«
Tatsächlich konnte man unmittelbar hinter ihr Gabriel sehen, wie er Freddy Mallins über den Treppenabsatz buxierte. Der Letztere, ein junger Mann von ungefähr 40, besaß Gabriels Größe und Figur mit sehr runden Schultern. Sein Gesicht war fleischig und fahl, nur an den dicken hängenden Ohrläppchen und an den breiten Nasenflügeln zeigte sich etwas Farbe. Er hatte grobe Gesichtszüge, eine stumpfe Nase, eine gewölbte, fliehende Stirn, wulstige, aufgeworfene Lippen. Seine mit schweren Lidern bedeckten Augen und die Unordnung seines spärlichen Haares machten einen schläfrigen Eindruck. Er lachte herzhaft in schrillem Ton über eine Geschichte, die er Gabriel auf der Treppe erzählt hatte, und rieb dabei die Knöchel der linken Faust im linken Auge hin und her.
»Guten Abend, Freddy«, sagte Tante Julia.
Freddy Mallins wünschte den Mrs. Morgan wegen des gewohnheitsmäßigen Stockens seiner Stimme auf scheinbar sehr beiläufiger Art einen guten Abend, und dann, als er sah, dass Mr. Brown ihn vom Buffet her angrinste, durchquerte er das Zimmer auf recht unsicheren Beinen und fing mit unterdrückter Stimme an, die Geschichte zu wiederholen, die er Gabriel gerade erzählt hatte.
Er ist nicht so schlimm, oder?« sagte Tante Kate zu Gabriel. Gabriels Brauen waren düster, aber er hob sie schnell und antwortete, »Oh nein, kaum zu bemerken.«
»Na, ist er nicht ein schrecklicher Kerl?« sagte sie.
»Und seine arme Mutter hat ihn am Silvesterabend dem Alkohol abschwören lassen. Aber komm, Gabriel, in den Salon.«
Bevor sie den Raum mit Gabriel verließ, gab sie Mr. Brown durch Stirnrunzeln und warnendes Hin- und Herbewegen des Zeigefingers ein Zeichen. Mr. Brown nickte als Antwort, und als sie gegangen war, sagte er zu Freddy Malins,
»Also dann, Teddy, ich schenk dir mal ein ordentliches Glas Limonade ein, um dich aufzupäppeln.«
Freddy Malins, der sich dem Höhepunkt seiner Geschichte näherte, wies das Angebot ungeduldig zurück, aber Mr. Brown, der zunächst Freddy auf eine Unordnung in seiner Kleidung aufmerksam gemacht hatte, schenkte ihm ein volles Glas Limonade ein und gab es ihm. Freddys linke Hand nahm das Glas mechanisch an, während seine rechte Hand ganz mechanisch seine Kleidung in Ordnung brachte. Mr. Brown, dessen Gesicht sich vor Vergnügen wieder in Falten legte, goss sich selbst ein Glas Whisky ein, während Freddy Malins, noch bevor er den Höhepunkt seiner Geschichte richtig erreicht hatte, in verkrampftes, hohes, bronchitisches Gelächter ausbrach und, indem er das unberührte, überlaufende Glas absetzte, anfing, mit den Knöcheln seiner linken Faust in seinem linken Auge hin und her zu reiben, wobei er die Worte seines letzten Satzes wiederholte, so gut ihm sein Lachanfall das erlaubte. Gabriel konnte nicht zuhören. Während Mary Jane ihr Akademiestück voller Läufe und schwieriger Passagen einem verstummten Salon vorspielte. Er mochte Musik, aber das Stück, das sie spielte, hatte keine Melodie für ihn, und er bezweifelte, dass es für die anderen Zuhörer eine Melodie besaß, obwohl sie Mary Jane gebeten hatten, etwas zu spielen. Vier junge Männer, die aus dem Raum mit den Erfrischungen gekommen und beim Klang des Klaviers im Türrahmen stehen geblieben waren, hatten sich nach ein paar Minuten je zu zweit davongestohlen. Die einzigen Personen, die der Musik zu folgen schienen, waren Mary Jane selbst, deren Hände über die Tasten flogen oder in den Pausen wie die einer Priesterin, die gerade eine Verwünschung ausspricht, in der Luft schwebten, und Tante Kate, die bei ihrem Ellbogen stand, um umzublättern. Gabriels Augen, die durch den Fußboden irritiert waren, der unter dem schweren Lüster vor Bienenwachs glänzte, wanderten zur Wand über dem Klavier. Dort hing ein Bild der Balkonszene in Romeo und Julia, und daneben war ein Bild der zwei ermordeten Prinzen im Tower, das Tante Julia, als sie noch ein Mädchen war, in roter, blauer und brauner Wolle gearbeitet hatte. Wahrscheinlich hatte man diese Art Handarbeit in der Schule, in die sie als Mädchen gegangen waren, gelehrt. Denn in einem Jahr hatte ihm seine Mutter als Geburtstagsgeschenk eine Weste aus purpurrotem Popelinstoff genäht, mit kleinen Fuchsköpfen darauf, mit braunem Satin gefüttert und mit runden, maulbeerfarbenen Knöpfen. Es war merkwürdig, dass seine Mutter keine musikalische Begabung besessen hatte, obwohl Tante Kate sie immer als den Intelligenzträger der Morkan-Familie bezeichnete. Sie und Julia schienen immer ein wenig stolz auf ihre ernste und matronenhafte Schwester gewesen zu sein. Ihre Fotografie stand vor dem Pfeilerspiegel. Sie hielt ein offenes Buch auf den Knien und zeigte Constantine, der in einem Matrosenanzug zu ihren Füßen lag, etwas darin. Sie war es gewesen, die die Namen für ihre beiden Söhne gewählt hatte, denn sie war sich der Würde des Familienlebens sehr bewusst. Dank ihr war Constantine jetzt Vikar in Balbriggan und dank ihr hatte Gabriel selbst ein Examen an der Royal University gemacht. Ein Schatten zog über sein Gesicht, als er sich an ihren hartnäckigen Widerstand gegen seine Heirat erinnerte. Einige abfällige Bemerkungen, die sie gemacht hatte, schwärten noch immer in seinem Gedächtnis. Sie hatte Greta einmal als Bauernschlau bezeichnet und das traf überhaupt nicht auf Greta zu. Greta war es, die sie während der ganzen Zeit ihrer letzten langen Krankheit in ihrem Haus in Monkstown gepflegt hatte. Er wusste, dass Mary Jane sich dem Ende ihres Stückes näherte, denn sie spielte wieder die Anfangsmelodie mit Läufen nach jedem Takt, und während er auf den Schluss wartete, erstarb die Verstimmung in seinem Herzen. Das Stück endete mit einem Oktavtriller im Diskant und einer tiefen Schlussoktave im Bass. Großer Applaus grüßte Mary Jane, als sie, errötend und nervös ihre Noten zusammenrollend, aus dem Zimmer schlüpfte.
Das heftigste Klatschen kam von den vier jungen Männern im Türrahmen, die zu Anfang des Stückes in den Raum mit den Erfrischungen gegangen, aber zurückgekommen waren, als das Klavier geendet hatte. Man stellte sich für Lancius auf. Gabriel fand sich als Partner von Miss Ivers. Sie war eine freimütige, gesprächige junge Dame mit sommersprossigem Gesicht und vorstehenden braunen Augen. Sie trug kein tief ausgeschnittenes Mieder und die große Brosche, die vorne an ihrem Kragen befestigt war, wies ein irisches Emblem auf. Als sie ihre Plätze eingenommen hatten, sagte sie unverhofft: »Ich muss ein Hühnchen mit Ihnen rupfen.« »Mit mir?« fragte Gabriel. Sie nickte ernst mit dem Kopf. »Worum geht's?« fragte Gabriel und lächelte über ihr feierliches Gehaben. »Wer ist G.C.?« fragte Miss Ivers und richtete ihre Augen auf ihn. Gabriel errötete und wollte die Brauen zusammenziehen, als ob er nicht verstehe, als sie unverblümt sagte: »O heilige Einfalt! Ich habe herausgefunden, dass Sie für den Daily Express schreiben. Also schämen Sie sich nicht?« »Warum sollte ich mich schämen?« fragte Gabriel, zwinkerte mit den Augen und versuchte ein Lächeln. »Also ich schäme mich für Sie«, sagte Miss Ivers freimütig, »zu sagen, dass Sie für so ein Schmierblatt schreiben. Ich hätte Sie nicht für einen Westbriten gehalten.« Ein Ausdruck von Verblüffung erschien auf Gabriels Gesicht. Es war richtig, dass er jeden Mittwoch eine literarische Kolumne im Daily Express schrieb, für die man ihm 15 Schilling bezahlte. Aber das machte doch sicherlich noch keinen Westbriten aus ihm. Die Bücher, die er zum Besprechen bekam, waren ihm fast willkommener als der armselige Scheck. Er liebte es, die Einbände frisch gedruckter Bücher anzufassen und ihre Seiten umzublättern. Nahezu jeden Tag, wenn sein Unterricht am College zu Ende war, ging er zu den Kais hinunter, zu den Antiquariaten, zu Hickeys am Bachelor's Walk, zu Webb's oder Massey's am Aston Quay oder zu Clahissy's in der Seitenstraße. Er wusste nicht, wie er ihrem Vorwurf begegnen sollte. Er wollte sagen, dass Literatur über der Politik stand. Aber sie waren seit vielen Jahren befreundet und sie hatten die gleiche Laufbahn, zuerst an der Universität und dann als Lehrer. Er konnte keine hohle Phrase riskieren bei ihr. Er zwinkerte weiter mit den Augen und versuchte zu lächeln und murmelte lahm, dass er nichts Politisches im Schreiben von Buchbesprechungen sehe. Als sie an der Reihe waren zu kreuzen, war er noch immer verblüfft und unaufmerksam. Miss Ivers drückte ihm rasch und warm die Hand und sagte mit weicher, freundlicher Stimme: »Ich habe natürlich nur Spaß gemacht. Kommen Sie, wir kreuzen jetzt.« Als sie wieder zusammen waren, redete sie über die Universitätsfrage und Gabriel fühlte sich wohler. Eine Freundin hatte ihr seine Besprechung von Brownings Gedichten gezeigt. So war sie hinter sein Geheimnis gekommen, aber die Besprechung gefiel ihr außergewöhnlich gut. Dann sagte sie plötzlich: »Oh, Mr. Conroy, kommen Sie diesen Sommer auf einen Ausflug zu den Aran Isles mit? Wir werden einen ganzen Monat dort bleiben. Oh, es wird herrlich sein draußen auf dem Atlantik. Sie sollten wirklich kommen. Mr. Clancy kommt und Mr. Kilkelly und Kathleen Corney. Es wäre auch für Greta herrlich, wenn sie käme. Sie stammt doch aus Conrad, nicht wahr?« »Ihre Familie«, sagte Gabriel knapp. »Aber Sie kommen doch, nicht wahr?« sagte Miss Ivers und legte ihm dringlich ihre warme Hand auf den Arm. »Die Sache ist«, sagte Gabriel, »dass ich schon arrangiert habe, nach...« »Wohin zu gehen?« fragte Miss Ivers. »Ja, also wissen Sie, ich mache jedes Jahr eine Fahrradtour mit ein paar Kameraden und deshalb...« »Aber wohin?« fragte Miss Ivers. »Also, wir fahren meistens nach Frankreich oder Belgien. Oder vielleicht nach Deutschland«, sagte Gabriel verlegen. »Und warum fahren Sie nach Frankreich oder Belgien«, sagte Miss Ivers, »statt Ihr eigenes Land zu besuchen?« »Also, teils, um mit den Sprachen in Berührung zu bleiben und teils der Abwechslung halber.« »Haben Sie denn nicht Ihre eigene Sprache, mit der Sie in Berührung bleiben sollten? Irisch?« fragte Miss Ivers. »Also«, sagte Gabriel, »wenn's darum geht, wissen Sie, Irisch ist nicht meine Sprache.« Ihre Nachbarn hatten sich umgedreht, um dem Kreuzverhör zu lauschen. Gabriel schaute nervös nach links und rechts und versuchte trotz der schweren Geduldsprobe, die ihm die Röte auf die Stirn trieb, seine gute Laune zu bewahren. »Und haben Sie nicht Ihr eigenes Land, das Sie besuchen können?« fuhr Miss Ivers fort. »Von dem Sie nichts wissen? Ihr eigenes Volk und Ihr eigenes Land?« »Ach, um Ihnen die Wahrheit zu sagen«, erwiderte Gabriel plötzlich heftig,
Ich habe mein eigenes Land satt, wirklich satt.
Warum? Fragte Miss Ivers. Gabriel antwortete nicht, denn seine Erwiderung hatte ihn heftig erregt.
Warum?
Wiederholte Miss Ivers. Sie mussten miteinander auf Besuch gehen, und da er ihr nicht geantwortet hatte, sagte Miss Ivers gereizt, »Natürlich wissen Sie keine Antwort.« Gabriel versuchte, seine Erregung zu überdecken, indem er sich mit großer Energie in den Tanz stürzte. Er vermied ihre Augen, denn er hatte eine säuerliche Miene in ihrem Gesicht gesehen. Aber als sie sich in der langen Kette trafen, spürte er überrascht, dass seine Hand fest gedrückt wurde. Sie sah ihn unter den Brauen hervor, einen Augenblick fragend an, bis er lächelte. Dann, gerade als sich die Kette wieder in Bewegung setzte, stellte sie sich auf die Zehenspitzen und flüsterte ihm ins Ohr,
»Westbrite!«
Als die Lanciers vorüber waren, ging Gabriel weg in eine entfernte Ecke des Zimmers, wo Freddie Mallins Mutter saß. Sie war eine korpulente, hinfällige alte Frau mit weißem Haar. Ihre Stimme war stockend wie die ihres Sohnes und sie stotterte leicht. Sie hatte erfahren, dass Freddie gekommen und nahezu in Ordnung sei. Gabriel fragte sie, ob sie eine gute Überfahrt gehabt habe. Sie lebte bei ihrer verheirateten Tochter in Glasgow und kam einmal im Jahr zu Besuch nach Dublin. Sie antwortete sanft, dass sie eine herrliche Überfahrt gehabt und dass der Kapitän sie sehr zuvorkommend behandelt habe. Sie sprach auch von dem schönen Haus, das ihre Tochter in Glasgow unterhielt, und von all den netten Freunden, die sie dort hätten. Während sie ihre Zunge freien Lauf ließ, versuchte Gabriel jegliche Erinnerung an den unangenehmen Zwischenfall mit Miss Ivers aus seinem Gedächtnis zu verbannen. Natürlich war das Mädchen oder die Frau oder was sie auch immer war, sehr enthusiastisch, aber alles zu seiner Zeit. Vielleicht hätte er ihr diese Antwort nicht geben sollen. Aber sie hatte kein Recht, ihn vor den Leuten einen Westbriten zu heißen, nicht einmal im Scherz. Sie hatte versucht, ihn lächerlich zu machen vor den Leuten, ihn in die Enge zu treiben und mit ihren Kaninchenaugen anzustarren. Er sah, dass sich seine Frau durch die Walzer tanzenden Paare den Weg zu ihm bahnte. Als sie ihn erreicht hatte, sagte sie ihm ins Ohr,
»Gabriel, Tante Kate möchte wissen, du wirst doch wie gewöhnlich die Gans tranchieren. Miss Daly wird die Schweinshaxe aufschneiden und ich werde den Pudding übernehmen.«
»In Ordnung«, sagte Gabriel.
»Sie schickt die Jüngeren zuerst herein, sobald dieser Walzer vorbei ist, sodass wir den Tisch für uns haben.«
»Hast du getanzt?«, fragte Gabriel.
»Natürlich, hast du mich nicht gesehen?« »Was für ein Wortwechsel hattest du mit Molly Ivers?«
»Kein Wortwechsel.« »Warum? Hat sie das behauptet?«
»Etwas in der Art. Ich werde versuchen, diesen Mr. Darcy zum Singen zu bewegen. Er ist sehr eingebildet, glaube ich.«
»Es gab keinen Wortwechsel«, sagte Gabriel missmutig. »Sie wollte nur, dass ich auf eine Reise in den Westen Irlands mitkäme. Und ich habe ihr gesagt, dass ich es nicht tun würde.«
Seine Frau drückte aufgeregt die Hände zusammen und machte unwillkürlich einen kleinen Satz. »Oh, bitte fahr mit, Gabriel«, rief sie. »Ich würde Galway so gern wiedersehen.«
»Du kannst fahren, wenn du willst«, sagte Gabriel kalt. Sie sah ihn einen Moment lang an, wandte sich dann an Mrs. Mallins und sagte, »Das ist mir ein netter Mann, Mrs. Mallins.«
Während sie sich vorsichtig zurückschlängelte durch das Zimmer, fuhr Mrs. Mallins, ohne auf die Unterbrechung einzugehen, fort, Gabriel zu erzählen, was für herrliche Orte es in Schottland gäbe und was für eine herrliche Landschaft. Ihr Schwiegersohn bringe sie alle Jahre zu den Seen und sie gingen immer angeln. Ihr Schwiegersohn sei ein großartiger Angler. Eines Tages habe er einen herrlichen großen Fisch gefangen und der Mann im Hotel habe ihn für sie zum Essen gekocht.
Gabriel hörte kaum, was sie sagte. Jetzt, da das Abendessen näher kam, dachte er wieder an seine Rede und an das Zitat. Als er Freddie Mallins durch das Zimmer kommen sah, um seine Mutter zu besuchen, überließ ihm Gabriel den Stuhl und zog sich in die Fensternische zurück. Das Zimmer hatte sich schon geleert und aus dem Hinterzimmer kam das Geklapper von Tellern und Messern. Diejenigen, die noch im Salon geblieben waren, schienen genug zu haben vom Tanzen und unterhielten sich ruhig in kleinen Gruppen. Gabriels warme, zitternde Finger tippten an die kalte Fensterscheibe. Wie kühl es draußen sein musste. Wie angenehm es wäre, alleine hinauszugehen, zuerst am Fluss entlang, dann durch den Park. Der Schnee würde auf den Ästen der Bäume liegen und eine helle Kappe auf der Spitze des Wellington-Monuments bilden.
um wie viel angenehmer es dort wäre als hier an der Abendtafel. Er ging die Stichworte seiner Rede durch. Irische Gastfreundschaft, traurige Erinnerungen, die drei Grazien, Paris, das Browning-Zitat. Er sagte sich einen Satz vor, den er in seiner Besprechung geschrieben hatte. Man spürt, dass man einer gedankengequälten Musik lauscht. Miss Ivers hatte die Besprechung gelobt. War sie aufrichtig? Besaß sie wirklich ein eigenes Leben hinter all ihrer Propagandatätigkeit? Bis zu dieser Nacht hatte es nie irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen ihnen gegeben. Es machte ihn nervös, dass sie an der Abendtafel sitzen und mit ihren kritischen, fragenden Augen zu ihm hinaufschauen würde, während er sprach. Vielleicht würde sie es nicht bedauern, wenn seine Rede ein Misserfolg wäre. Eine Idee kam ihm in den Sinn und gab ihm Mut. Er würde in Anspielung auf Tante Kate und Tante Julia sagen: »Meine Damen und Herren, die Generation, die jetzt am Dahinschwinden ist unter uns, mag ihre Fehler gehabt haben, aber für meinen Teil denke ich, dass sie gewisse Qualitäten der Gastfreundschaft, des Humors, der Menschlichkeit besaß, die mir der neuen und sehr ernsten, hypergebildeten Generation, die jetzt um uns aufwächst, zu fehlen scheinen.« Sehr gut. Das ging an Miss Ivers Adresse. Was scherte es ihn, dass seine Tanten nur zwei ungebildete alte Frauen waren? Ein Murmeln im Zimmer erregte seine Aufmerksamkeit. Mr. Brown näherte sich von der Tür und führte galant Tante Julia herein, die sich auf seinen Arm stützte, lächelnd und mit hängendem Kopf. Auch eine unregelmäßige Salve von Applaus begleitete sie bis zum Klavier und hörte dann langsam auf, als Mary Jane sich auf den Hocker setzte und Tante Julia, die nicht mehr lächelte, sich halb umwandte, um ihre Stimme direkt in den Raum zu richten. Gabriel erkannte das Vorspiel. Es gehörte zu einem von Tante Julias alten Liedern, bräutlich geschmückt. Ihre Stimme, stark und klar im Ton, packte mit großer Werbe die Koloraturen an, die die Melodie verzieren, und obwohl sie sehr schnell sang, ließ sie nicht die kleinste Verzierung aus. Der Stimme zu folgen, ohne in das Gesicht der Sängerin zu blicken, hieß, die Erregung eines raschen und sicheren Fluges zu spüren und zu teilen. Gabriel applaudierte laut mit all den anderen am Ende des Liedes, und lauter Applaus drang von der unsichtbaren Abendtafel herein. Er klang so echt, dass sich etwas Röte in Tante Julias Gesicht stahl, als sie sich bückte, um das alte, ledergebundene Liederbuch mit ihren Initialen auf dem Einband zurück in das Notenschränkchen zu stellen. Freddie Mellons, der mit geneigtem Kopf gelauscht hatte, um besser zu hören, klatschte immer noch, als alle anderen geendet hatten, und sprach lebhaft mit seiner Mutter, die zustimmend, ernst und langsam mit dem Kopf nickte. Als er schließlich nicht mehr klatschen konnte, stand er plötzlich auf und eilte durchs Zimmer zu Tante Julia, deren Hand er packte, mit beiden Händen hielt und schüttelte, wenn ihm die Worte fehlten oder seine stockende Stimme ihn zu sehr behinderte.
»Ich habe gerade meiner Mutter gesagt«, sagte er, »dass ich dich noch nie so gut singen gehört habe. Niemals. Nein, ich hab deine Stimme noch nie so gut gehört wie heute Abend. Also, ist das zu glauben? Das ist die Wahrheit. Auf mein Ehrenwort, das ist die Wahrheit. Ich habe deine Stimme noch nie so frisch und so klar und frisch klingen gehört. Noch nie.«
Tante Julia lächelte breit und murmelte etwas von Komplimenten, als sie ihre Hand aus seinem Griff befreite. Mr. Brown streckte ihr die offene Hand entgegen und sagte zu den Umstehenden in der Art eines Konferenciers, der dem Publikum ein Wunderkind vorstellt:
»Miss Julia Morgan, meine jüngste Entdeckung!«
Er lachte selbst sehr herzlich darüber, als sich Freddie Mellons an ihn wandte und sagte:
»Also, Brown, im Ernst, Sie könnten eine schlechtere Entdeckung machen. Ich kann nur sagen, dass ich Sie noch nie halb so gut singen gehört habe, seit ich hierher komme. Und das ist die reine Wahrheit.«
»Ich auch nicht«,
sagte Mr. Brown.
»Ich glaube, Ihre Stimme hat große Fortschritte gemacht.«
Tante Julia zuckte die Schultern und sagte mit bescheidenem Stolz:
Vor 30 Jahren war meine Stimme gar nicht so übel. Ich habe Julia oft gesagt, sagte Tante Kate nachdrücklich, dass sie sich weggeworfen hat in diesem Chor. Aber sie hat sich ja von mir nicht sagen lassen.
Sie wandte sich um, als ob sie an den gesunden Menschenverstand der anderen gegen ein widerborstiges Kind appelliere, während Tante Julia vor sich hinblickte und ein unbestimmtes Lächeln der Erinnerung auf ihrem Gesicht spielte.
»Nein«, sagte Tante Kate, »sie hat sich von niemand etwas sagen oder sich von niemand leiten lassen. Sie hat sich in diesem Chor abgearbeitet, Tag und Nacht, Tag und Nacht. 6 Uhr am Weihnachtsmorgen. Und wofür das alles?«
»Nun, ist es nicht für die Ehre Gottes, Tante Kate?«
fragte Mary Jane, die sich auf dem Klavierhocker herumdrehte und lächelte. Tante Kate wandte sich aufgebracht gegen ihre Nichte und sagte, »Ich weiß Bescheid über die Ehre Gottes, Mary Jane, aber ich halte es überhaupt nicht für ehrenwert, dass der Papst die Frauen aus den Chören wirft, die sich ein ganzes Leben lang dort abgearbeitet haben und ihnen kleine 3 Käsehochs von Jungen vor die Nase setzt. Ich nehme an, es dient dem Wohl der Kirche, wenn es der Papst tut, aber es ist nicht gerecht, Mary Jane, und es ist nicht richtig.« Sie hatte sich in Zorn geredet und hätte die Verteidigung ihrer Schwester fortgesetzt, denn das war ein Wunderpunkt bei ihr. Aber Mary Jane, die sah, dass alle Tänzer zurückgekommen waren, legte sich beschwichtigend ins Mittel.
»Aber Tante Kate, du bereitest Mr. Brown, der der anderen Glaubensrichtung angehört, ein Ärgernis.«
Tante Kate wandte sich Mr. Brown zu, der wegen dieser Anspielung auf seine Religion grinste und sagte hastig,
»Oh, ich zweifle nicht, dass der Papst recht hat. Ich bin nur eine dumme alte Frau und würde mir so etwas nie anmaßen. Aber es gibt etwas wie gewöhnliche alltägliche Höflichkeit und Dankbarkeit. Und wenn ich an Julias Stelle wäre, würde ich diesem Father Healy ins Gesicht sagen, und außerdem, Tante Kate, sagte Mary Jane, haben wir alle Hunger. Und wenn wir hungrig sind, dann sind wir alle sehr streitsüchtig.«
»Und wenn wir durstig sind, sind wir auch streitsüchtig«, fügte Mr. Brown hinzu.
»So dass wir uns besser zum Abendessen begeben«, sagte Mary Jane, »und die Diskussion später beenden.«
Sie hörten den 8. Teil des Erzählzyklus Dubliner von James Joyce, erschienen 2012 als Hörbuch im Sinus Verlag. Die Erzählung »Die Toten« werden wir demnächst fortsetzen.